Daniel wohl zugrunde liegt, steht im Matthäusevangelium im Kapitel 6, die Verse 22 bis 27. Matthäus 6, 22 bis 27. Dort schreibt der Matthäus: Die Lampe des Leibes ist das Auge. Wenn nun dein Auge klar ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß die Finsternis? Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und den Mammon. Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euren Leib, was ihr essen oder was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder säen noch ernten noch in Scheunen sammeln. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Wer aber unter euch kann mit Sorgen eure Lebenslänge eine Elle zusetzen? Ich möchte bitten, dass noch zwei Geschwister von uns aus unserer Mitte mit uns beten.
Lieber himmlischer Vater, wir wollen dir herzlich danken für diesen Tag. Wir danken dir, dass wir uns freuen dürfen, dass du diesen Tag schon längst vorbereitet hast. Und wir danken dir auch ganz besonders für unseren Bruder René Lang. Ich danke dir, dass du ihn so bewahrt hast in seinem Leben, dass er heute 80 Jahre werden darf. Und du hast ihn auch reich gesegnet und wir wollen ihn in deinem Namen segnen. Wir bitten dich, dass du ihn weiter einfach führst und lenkst und ihn auch zum Segen setzt. Wir danken dir, dass wir jetzt uns auf dein Wort konzentrieren dürfen und wir bitten dich ganz herzlich, dass du zu jedem Einzelnen von uns sprichst. Wirke du durch deinen Heiligen Geist und berühre du unsere Herzen. Amen.
Ja, himmlischer Vater, ich möchte ganzem Herzen danken, dass ich so viel erleben durfte mit dir. Und dass ich jetzt hier wieder gesättigt werde mit deinem Wort. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, lass alle reich gesegnet werden, auch heute Morgen und die ganze Zeit über, und segne alles, was in deinem Namen getan wird hier. Amen.
Amen. Ja, wir haben gehört, die Lampe des Leibes ist etwas ganz Wichtiges. Und Jesus sagt, die Lampe des Leibes ist das Auge. Wenn nun dein Auge klar ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Es heißt hier eigentlich wörtlich, wenn dein Auge unzerteilt ist, und damit ist gemeint, in dein Auge ungeteilt auf das Licht ausgerichtet ist. An dieser Stelle wird deutlich, welchen Stellenwert das Auge hat. Unser leibliches Auge ist zwar nicht lebenswichtig, wie zum Beispiel der Darm. Ein Mensch ohne Darm kann praktisch nicht leben, ein Mensch ohne Auge schon, aber wir wissen alle, dass ein Blinder eine sehr eingeschränkte Lebensqualität hat. Für die meisten Menschen ist das Auge eines der wichtigsten Organe des Leibes.
Für die Orientierung ist das Auge von einem unschätzbaren Wert. Mit Hilfe des Auges können wir die sichtbare Welt erfassen und dadurch auch mit dankbarem Herzen die schier unendliche Vielfalt der Schöpfung bestaunen. Die Farben- und Formenvielfalt der Kreatur ist kaum fassbar. Heute sehen wir noch viel mehr als früher. Durch die Teleskope und durch die Mikroskope können wir ganz neue Bilder entdecken. Heute können wir einen Einzeller beobachten, wir können Viren beobachten, Bakterien, wir können aber auch die Mineralien bestaunen im Mikroskop. Die haben da nämlich eine ganz wunderbare Struktur, wer das einmal gesehen hat. Wir können heute die seltsamsten Wesen aus der Tiefsee sehen in Fotos. Ich denke, jeder von uns hat schon mal diese seltsamen Wesen da in der tiefsten Finsternis auf einem Bild sehen dürfen, wie die dann noch so eine kleine Lampe haben, mit denen sie dann Fische fangen. Ganz eigenartige Wesen. Dann können wir mit dem Hubble-Teleskop die Schönheit eines Sternennebels bestaunen und die Eleganz einer Spiralgalaxie. Manchmal versuche ich, so zur Entspannung eine Pflanze oder eine Blume zu zeichnen. Und dann stelle ich immer wieder fest, währenddem ich das so zeichne, und dann merke ich ja, wie ich das nicht so gut kann, dann stelle ich immer wieder fest, wie die Farben und Formen und die Proportionen der Natur eigentlich viel besser sind als alles, was wir in unserer Fantasie erschaffen können. Jeder Baum, jede Blume und sogar jeder Grashalm hat eine ganz besondere Würde. Ich weiß nicht, ob euch das auch schon aufgefallen ist, wie so eine Pflanze, was die so für eine Würde hat, ja, wie die einfach perfekt ist in Farbe, Form und Gestaltung. Und jede ist wieder anders, aber jede ist in sich etwas ganz Besonderes. In jungen Jahren staunt man sehr oft über die technischen Errungenschaften von uns Menschen, aber mit zunehmendem Alter faszinieren mich die Schöpfungswunder immer mehr. Immer mehr kann ich über die Schöpfung staunen und mich einfach darüber erfreuen. Das menschliche Auge kann uns aber auch verleiten und unsere geistliche Entwicklung blockieren. Die Problematik des Auges wird uns gerade auch an verschiedenen Stellen des Alten Testamentes, aber auch des Neuen Testamentes deutlich gemacht. Ich darf ein Wort lesen aus Prediger 1, Vers 8. In Prediger 1, Vers 8 heißt es: Alle Worte mühen sich ab, nichts vermag ein Mensch zu sagen. Das Auge wird nicht satt zu sehen und das Ohr nicht voll vom Hören. Das Auge möchte immer etwas Neues sehen, immer etwas, was es noch nie gesehen hat. Es wird nie satt. Und heute versucht man natürlich, dieses Bedürfnis von uns Menschen gerade auch mit den Medien einigermaßen abzudecken. Die Seele von uns Menschen steht ja unter einer ganz neuen Herausforderung durch die neue Technik, Computer, Smartphones und so weiter. Haben wir ja die Möglichkeit, überall auf der Welt verbunden zu sein mit der ganzen Welt und immer die aktuellsten Bilder auch einzusehen, wo egal wo wir sind. Und das hat natürlich Auswirkungen auf unsere Seele, und diese Auswirkungen, die sind noch gar nicht recht erforscht, weil dieses Problem natürlich relativ neu ist. Wie wirkt sich das aus auf unser Menschsein, wenn wir immer und überall alles sehen können? Den Nachrichten, den Zeitungen, Ich denke, wir müssen uns mehr Gedanken darüber machen, wie wirkt sich das auch auf uns aus. Ich glaube, gerade bei jungen Leuten ist das Problem das, dass man immer die neuesten aktuellen News haben möchte, die auch immer konsumiert. Und man denkt immer, das, was man jetzt ganz neu hört, das ist das Interessanteste, das ist das, was uns in der Gesellschaft am meisten Anerkennung gibt, wenn wir darüber sprechen können. Und wir vergessen dann dabei, dass eigentlich das Wichtigste und das, was uns am meisten ins Leben bringt, das Wort Gottes ist. Wir denken, ach ja, das Wort Gottes, das rennt mir nicht davon. Das kann ich jederzeit aufschlagen. Aber die neuesten Nachrichten, die darf ich auf keinen Fall verpassen. Und wir merken nicht, dass wir das Wichtigste verpassen, weil wir uns nicht mehr oder zu wenig mit diesem wunderbaren Wort auseinandersetzen. Die Mächtigen dieser Welt und die Medien haben längst erkannt, dass das Auge unersättlich ist. Aber nicht nur das. Sie haben auch erkannt, dass man mit den entsprechenden Bildern die Menschenmassen sehr gut steuern kann. Wenn man die Menschen lenken will, dann muss man in ihnen die entsprechenden Emotionen erzeugen. Das kann man mit den Bildern fast am besten. Vielfach benutzt man aufsehend erregende Bilder und stellt diese Bilder in einen falschen Kontext, um die Leute entsprechend zu manipulieren. Wie oft ist es schon vorgekommen, dass man ein ganz tragisches Foto abgebildet hat und gleichzeitig behauptete, dass sich dieses Geschehen in einer Krisenregion ereignet hat. Später wurde dann nachgewiesen, dass dieses Bild aus einer anderen Region stammt, doch die nachträgliche Berichtigung dieser Falschmeldung ist längst nicht so wirksam wie die erste Falschmeldung. Wenn einmal eine Falschmeldung gestreut ist, dann verbreitet das eine Wirkung und wenn man dann nachher berichtigt, ist die Wirkung viel, viel kleiner. Ich habe gestern mit unserem Hoteldirektor gesprochen und wir sind dann so ein bisschen ins Gespräch gekommen in Bezug auf den Namen eines Hotels. Und er hat dann gesagt, wenn man einen unzufriedenen Gast hat im Hotel, dann braucht es mindestens 7 zufriedene, glückliche Gäste, um diesen, ich sage jetzt mal, um diesen Rückstand wieder aufzuholen. Ja. Und deshalb müssen wir auch vorsichtig sein mit den Negativinformationen. Heute ist es ja sogar technisch kein Problem mehr, die Bilder so zu manipulieren, dass man es nicht mehr merken kann. Heute kann man sogar Filme produzieren, die, wo man denkt, das ist absolut echt und wir wissen, es ist nur eine technische Manipulation. Es wäre gar kein Problem heute technisch, in höchster Auflösung mich zu filmen, wie ich Barack Obama die Hände gebe und mit ihm rede. Und man könnte das in die Medien stellen und alle sagen, ah, der ist dem amerikanischen Präsidenten begegnet. Dabei stimmt es gar nicht. Es ist rein technisch so konstruiert. Das ist heute gar kein Problem. Also wir müssen aufpassen, wenn wir die Medien beobachten oder die Bilder anschauen. Bilder sind heute eindeutig kein Beweisstück mehr. Und passen wir auf, wie wir mit den Medien umgehen. Ich denke, wir müssen uns vermehrt bewusst machen, dass vieles nicht so ist, wie es scheint. Diese Erkenntnis ist sicher wichtig und auch gut, aber sie kann auch falsch umgesetzt werden. Viele Menschen, die dies erkannt haben, sind äußerst anfällig auf die verschiedensten Verschwörungstheorien. Wer sich eingehend mit allen möglichen Verschwörungstheorien beschäftigt und sie auch noch ernst nimmt, ist dem Satan ebenfalls auf den Leim gegangen. Sie denken zwar, sie haben jetzt das Böse erkannt und kennen die Gefahren des Bösen, aber sie haben ihr Auge so auf das Böse konzentriert, dass sie nicht merken, dass sie dem Satan ebenfalls auf den Leim gegangen sind. Weil Satan freut sich, wenn wir uns mit seinen Abgründen und mit seinen Tiefen beschäftigen. Er sagt sich, beschäftigt euch mit allem, was ihr wollt, nur ja nicht mit dem Wort Gottes. Beschäftigt euch mit allem, was ihr wollt, nur betet ja nicht. Ihr könnt auch ganz aktiv in der Gemeinde sein. Ihr könnt ganz viel tun in der Gemeinde, aber bitte betet nicht und bitte lest nicht die Bibel. Diese zwei Dinge, von diesen beiden Dingen will uns der Feind abhalten. Es gibt viele Christen, die studieren eifrig die Bibel, aber haben kaum Zeit zum Beten. Und es gibt Christen, die beten mehr, was sehr, sehr wichtig und gut ist, aber nehmen sich vielleicht kaum Zeit für die Bibel. Ist beides enorm wichtig. Man findet heute so viele Verschwörungstheorien, dass man vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht. Ja, da gibt es Leute, die behaupten, man tut in das Flugzeugkerosin ganz bestimmte Stoffe, die dann da oben rauskommen und darunter rieseln, um dann die Leute entsprechend zu schädigen. Ich kann euch sagen, es ist ein absoluter Quatsch. Weil, wenn die Weltbeherrscher das machen würden, würden sie sich selber nämlich auch vergiften. Dass das Kerosin da oben nicht besonders gesund ist für unsere Umwelt, das wissen wir alle. Aber dass man da noch zusätzlich Stoffe reintut, um die Menschheit zu schädigen. Und dann gibt es Leute, die sind auf solche Theorien unglaublich anfällig. Wir müssen nicht wissen, was die Freimaurer oder die Illuminaten planen, sondern wir müssen wissen, was die Bibel über die Endzeit sagt. Wir müssen wissen, auf welche Gefahren uns die Bibel aufmerksam macht. Wir sollten zum Beispiel erkennen, dass in der Endzeit immer mehr die Tatsache in Frage gestellt wird, dass der Sohn Gottes ins Fleisch gekommen ist, dass er gestorben und auferstanden ist und dass er auch ganz real wiederkommen wird. Und zwar nicht nur geistlich in unsere Herzen. Jesus ist ja in unsere Herzen gekommen. Das ist ja auch eine Art Wiederkunft, geistliche Wiederkunft. Aber er wird auch ganz real wiederkommen. Und ich kann euch sagen, liebe Geschwister, das wird in den nächsten Jahren immer mehr in Frage gestellt. Diese Sache, dass der Sohn Gottes real ins Fleisch gekommen ist, dass er gestorben und auferstanden ist, und zwar leiblich auferstanden ist, das wird immer mehr in Frage gestellt. Und es werden Dinge passieren, wo wir Gläubige auch in unserem Glauben unheimlich strapaziert werden. Und dann wird es die allergrößte Herausforderung sein, hier am Wort Gottes festzuhalten. Das ist das Entscheidende. Für den normalen Menschen ist immer das Realität, was er mit seinen Augen sieht. Wir wissen aber schon aus der Physik, dass das, was uns das Auge zeigt, oft nicht ganz richtig ist. Man weiß aus der Astronomie, dass das Licht je nach Schwerkraft und Masse im All eine Krümmung hat. Und da hat man zum Beispiel mit einem Teleskop hier eine Sternengruppe entdeckt und plötzlich haben sie festgestellt, da sieht man die ja auch. Ja, und dann haben die Wissenschaftler sind zu dem Schluss gekommen, die Sternengruppe ist irgendwo hier, aber das Licht teilt sich und kommt dann so auf uns zu. Das kann man übrigens auch schon bei einem Glas Wasser feststellen. Ja. Also wenn man ein Glas Wasser füllt und dann mal schaut, wie da das Licht gebrochen wird und welche Wege das Licht macht, das kann man schon so beobachten. Das heißt, etliches, was wir mit unseren Augen sehen, entspricht gar nicht der Wirklichkeit. Es gibt aber das bezieht sich aber besonders auch aufs Geistliche. Als Nebukadnezar die Stadt Babel anschaute, wurde er stolz und sagte, in Daniel 4, 27b heißt es, Ist das nicht das große Babel, das ich durch die Stärke meiner Macht und zur Ehre meiner Herrlichkeit zum königlichen Wohnsitz erbaut habe? Rein äußerlich betrachtet hätte er nicht einmal Unrecht. Durch seine Intelligenz und durch sein Organisationstalent konnte er wesentliche Teile dieser Stadt Babel erbauen lassen. Aber die unsichtbare Realität sieht ganz anders aus. Nebukadnezar fehlte noch die ganz entscheidende Erkenntnis. Erst durch das Gericht Gottes an ihm erkannte er das Entscheidende. Übrigens, Gericht Gottes bewirkt immer auch einen Durchbruch in eine neue Erkenntnis. Diesen Satz müssen wir uns merken. Gericht Gottes bewirkt immer einen Durchbruch in eine neue Erkenntnis. Das kann man an hunderten Stellen in der Bibel feststellen. Als der verlorene Sohn bei den Huren sein Geld verprasst hat und dann kam er zu einem Bauer und landete bei einem Schweinebauer und musste da bei den Schweinen sich ernähren und hatte große Not. Das war eine Gerichtszeit. Und in dieser Gerichtszeit hat er erkannt, eigentlich geht es ja den Tagelöhnern meines Vaters besser. Ich könnte doch als Tagelöhner bei meinem Vater arbeiten. Er kehrt zurück zu seinem Vater und dann erkennt er seinen Vater, wie er wirklich ist. Sein Vater macht ihm keine Vorwürfe. Er freut sich, er macht ein großes Fest. Der Sohn hat eine neue Erkenntnis bekommen durch seinen Gerichtsweg. Bei Nebukadnezar ist es ganz ähnlich. Vor seinem Fall wurde ihm durch Daniel prophezeit, in Daniel 4, 23, und dass man gesagt hat, man solle den Wurzelstock des Baumes übrig lassen, dein Königtum soll dir erhalten bleiben. Er wurde ja dann wie ein Tier des Feldes mit Krallen und Federn und er hat dann Gras gefressen und wahrscheinlich sieben Jahre lang. Und nach dieser Zeit hat er erkannt, dass eben Gott der Größte ist. Und dann heißt es, sobald du erkennst, dass die Himmel herrschen, und nicht die Leute auf der Erde. Die Herrschaft der Himmel ist aber unsichtbar. Sie kann nicht mit dem natürlichen Auge wahrgenommen werden. Die unsichtbaren Wesen herrschen letztlich über die Erde. Auch die Geschichte Hiobs macht deutlich, dass seine Schicksalsschläge auf das Einwirken Satans zurückzuführen sind. Hinter diesem unsichtbaren Einwirken Satans stand jedoch die Zulassung Gottes. Also die Struktur ist so. Denken wir jetzt zuerst einmal an den amerikanischen Präsidenten. Über diesem amerikanischen Präsidenten stehen vielleicht für die Öffentlichkeit unsichtbare Machtmenschen wie die Banker in Amerika. Es können auch die Freimaurer oder die Illuminaten sein, das ist ganz egal. Aber über diesen stehen die Engelfürsten, die beherrschen diese Leute, ganz eindeutig. Und über den Engelfürsten steht Satan und über Satan steht Gott. Und Satan kann nur machen, was Gott zulässt. Das heißt, er ist der absolut oberste Chef. Er entscheidet, was Satan machen darf. Und erst dann kann er seinen Engelfürsten sagen, was sie tun sollen. Und erst dann können die Engelfürsten auch die Illuminaten inspirieren. Und erst dann können sie einen amerikanischen Präsidenten inspirieren. Das ist die Hierarchie. Und wenn wir diese nicht vor Augen haben, dann sehen wir immer nur vor die Kulissen und nie hinter die Kulissen. Wenn wir wissen, dass die Himmel herrschen, dann ist es auch wichtig, dass wir die Hierarchie des Himmels kennen. Paulus schreibt in Bezug auf das Sichtbare Folgendes: Da wir nicht mehr auf das Sichtbare schauen, sondern auf das Unsichtbare, denn das Sichtbare ist zeitlich beschränkt,
das Unsichtbare, aber äonisch, andere übersetzen ewig. Das, was vor Augen ist, führt sehr oft zu einer falschen Schlussfolgerung. Das, was vor Augen ist, führt oft zu einer falschen Schlussfolgerung. Wie oft waren wir doch auf den ersten Blick von einem Menschen beeindruckt, der so ein besonderes Charisma hat, der vielleicht auch noch gut aussah, der gut reden konnte, und man lernt den kennen und denkt, Mensch, das ist ein toller Typ. Und dann lernt man den näher kennen und dann schaut man plötzlich hinter die Fassade und merkt, oh, da hat es ja noch ganz viele Macken und Schwierigkeiten. Und umgekehrt genau das Gleiche, ja, da kommt man mit Leuten zusammen, die, wo man auf den ersten Blick das Gefühl hat, oh, was ist das für eine komische Kreatur, ja, und dann ist man mit diesem Menschen ein bisschen zusammen und dann merkt man, wie kostbar dieser Mensch ist und was dieser Mensch für eine Liebe im Herzen hat. Starke, schöne und begabte Menschen beurteilen wir oft auch als große Menschen, währenddem wir die Schwachen und Elenden gering achten. Doch in den Augen Gottes ist es häufig genau umgekehrt. Und Gott macht mit den Schwachen und den Elenden, macht er Heilsgeschichte. Und daraus wird ersichtlich, dass es ein natürliches und ein geistliches Sehen gibt. Sowohl das natürliche wie auch das geistliche Auge funktioniert nur durch das Einwirken Gottes. Nur der Allmächtige ist in der Lage, uns in jeder Hinsicht sehend zu machen. So lesen wir in 2. Mose 4, 11. Da sprach der Herr zu ihm, wer hat dem Menschen den Mund gemacht oder wer macht ihn stumm oder taub, sehend oder blind? Nicht ich, der Herr. Jesaja 42, Vers 6 bis 7. Ich, der Herr, ich habe dich in Gerechtigkeit gerufen und ergreife dich bei der Hand. Und ich behüte dich, mache dich zum Bund des Volkes, zum Licht der Nationen, blinde Augen aufzutun, um Gefangene aus dem Kerker rauszuführen, aus dem Gefängnis, die in Finsternis sitzen. Das ist ja eine Prophezeiung auf Jesus Christus. Das Wort Gottes zeigt uns aber auch, dass man Dinge sehen kann und sie trotzdem nicht erkennt. Man kann Dinge sehen und sie trotzdem nicht erkennen. Jesaja 6, Vers 9. Und er sprach, geh hin, sprich zu diesem Volk, hören, ja hören sollt ihr und nicht verstehen. Ihr hört, aber versteht nicht. Sehen, ja sehen sollt ihr und nicht erkennen. Das Volk Gottes sieht etwas und erkennt doch nicht, worum es geht. Das Volk Gottes zur Zeit Jesus hat den Messias gesehen und doch nicht erkannt, dass es der Messias ist. Bis zum heutigen Tag. Wenn ein Mensch etwas sieht und doch nicht versteht, worum es geht, dann fehlt ihm die Offenbarung des Geistes. Erst wenn der Geist Gottes die Herzen erleuchtet, kann ein Mensch die Realität Gottes erkennen. Anders geht es nicht. Wir können nicht durch gute Argumente und durch die richtigen Worte einen Menschen sehend machen. Das meinen wir Gläubigen manchmal. Ich muss nur die richtigen Worte anwenden und ich muss nur die richtigen Argumente bringen, dann kann der andere sehend werden. Menschen können Menschen manipulieren, aber Menschen können niemals andere geistlich sehend machen. Da, wo ein Mensch durch eine Predigt zum lebendigen Glauben kommt, da hat immer der Geist Gottes in einem Menschen gewirkt und ihn erleuchtet. Durch diese Erleuchtung kann man dann die wahre geistliche Realität erkennen. Deshalb schreibt Paulus auch in 2. Korinther 4, Vers 6, aus Finsternis wird Licht leuchten. Da ist es ganz finster und plötzlich leuchtet ein Licht auf. Er ist es, nämlich Gott in Jesus Christus, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi. Hier wird beschrieben, was geschieht, wenn die Augen des Herzens erleuchtet werden. Paulus schreibt an anderer Stelle in Epheser 1, 18, er erleuchte die Augen eures Herzens. Da gibt es also Augen des Herzens. Das sind ganz besondere Augen, die eben Dinge sehen können, die für dieses Auge nicht wahrnehmbar sind. Das Auge des Herzens erkennt plötzlich zum Beispiel die Liebe in einem Menschen, und das ist für das äußere Auge oft nicht sichtbar. Wer die Herrlichkeit des Wesens Gottes erkannt hat, versteht auch, was der Sinn des Geistes ist. Wie der Geist denkt, wie er tickt, was er für Ziele und für Pläne hat. Und wer den Sinn des Geistes Gottes erkannt hat, und dieser Geist Gottes ist ja wiederum von der göttlichen Liebe geprägt, ein solcher Mensch ist sogar in der Lage, dem scheinbaren Ansinnen Gottes zu widersprechen. Wenn ich den Geist Gottes in mir habe und dann werde ich mit einer Aussage Gottes konfrontiert und ich merke durch den Geist, Moment, da kann doch irgendetwas nicht stimmen, dann ist der Geist in uns sogar in der Lage, diesem scheinbaren Ansinnen Gottes zu widersprechen. Bestes Beispiel, 2. Mose 3, 32, 9 bis 14. Mose ist auf dem Berg und Gott hat natürlich gesehen, dass das Volk wieder untreu wurde, ein goldiges Kalb gemacht hat und so weiter. Und dann sagt der Herr in 2. Mose 32, 9, ich habe dieses Volk gesehen und siehe, es ist ein halsstarriges Volk. Und nun, lass mich, er sagt das zu Mose, damit mein Zorn gegen sie entbrenne und ich sie vernichte. Dich aber will ich zu einer großen Nation machen. Wenn man bedenkt, wie viele Probleme Mose mit diesem Volk gehabt hat, wie viel Ärger er wurde, wahrscheinlich mehr als einmal fast gesteinigt von diesem Volk. Immer wieder gemurrt haben sie gegen ihn. Dann müsste man eigentlich sagen, ach ja, wenn du denkst, dass du dieses Volk vernichten musst und aus mir eine große Nation machen, dann ist mir das recht, dann habe ich da endlich meine Ruhe und muss mich nicht mehr ärgern mit diesem Volk. Das wäre durchaus eine menschlich verständliche Einstellung gewesen. Mose, der von der Liebe Jesu Christi erfüllt war, der den Sinn des Geistes erkannt hat, hat jedoch ganz anders reagiert. Mose jedoch flehte den Herrn, seinen Gott, an und sagte, wozu, o Herr, entbrennt dein Zorn gegen dein Volk, dass du mit großer Kraft und starker Hand aus dem Land Ägypten herausgeführt hast? Wozu sollen die Ägypter sagen, in böser Absicht hat er sie herausgeführt, um sie im Gebirge umzubringen und sie von der Fläche des Erdbodens zu vertilgen. Lass ab von der Glut deines Zornes, lass dich das Unheil gereuen, das du über dein Volk bringen willst. Denke an deine Knechte Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selbst geschworen und denen du gesagt hast, ich will eure Nachkommen so zahlreich machen wie die Sterne des Himmels. Und dieses ganze Land, von dem ich gesagt habe, ich werde es deinem Nachkommen geben, das werden sie für ewig in Besitz nehmen. Da gereute den Herrn das Unheil, von dem er gesagt hatte, er werde es seinem Volk antun. Hätten wir den Mut, einem scheinbaren Ansinnen Gottes zu widersprechen? Ich kann euch sagen, liebe Geschwister, liebe Freunde, das hat unserem Gott gefallen. Dieser Mose hat meine Gesinnung. Dieser Mose hat die Gesinnung meines Sohnes.
Dieser Mose tritt in den Riss. An einer anderen Stelle sagt er sogar, vergib ihnen oder sonst lösche du mich aus deinem Buch. Welcher Gläubige hätte schon den Mut zu sagen, Herr, lösche doch du mich aus dem Buch des Lebens, dafür lass meine Nachbarn, die ungläubig sind, gerettet sein. Welcher Gläubige hätte diesen Mut? Mose war so von der Liebe Jesu Christi bestimmt, dass er in den Riss getreten ist. Das ist der Sinn des Geistes.
Was sind nun die Eigenschaften eines klaren Auges und wie bekommen wir ein klares Auge? Wir haben gelesen, ein Auge ist dann klar, wenn es ungeteilt auf das Licht gerichtet ist. Es ist davon auszugehen, dass ein ungeteiltes Herz auch ein ungeteiltes Auge zur Folge hat. Nur von wenigen Menschen lesen wir in der Bibel, dass sie ein ungeteiltes Herz hatten. Es waren dies David in 1. Könige 11,4, es war dies König Asa, 1. Könige 15,14 und Hiskia sagte zu Gott, dass er ihm mit ungeteiltem Herzen gedient hat. Also Jesus nimmt das ja auch hier auf, indem er sagt, ihr könnt nicht dem Mammon, dem Geldgötzen dienen und Gott gleichzeitig dienen. Wenn ihr versucht, dem Geldgötzen zu dienen und Gott, dann habt ihr ein geteiltes Herz und auch ein geteiltes Auge. Ich denke, dass wir hier von einer Wechselwirkung sprechen können. Das ungeteilte Herz bewirkt ein ungeteiltes Auge und das ungeteilte Auge festigt das ungeteilte Herz. Wir dürfen uns also immer wieder die Frage stellen, haben wir unser Herz ganz dem Herrn Jesus geschenkt? Ich habe es in diesen Tagen gesagt, ich habe diese Stelle vorgelesen aus den Sprüchen, wo es heißt, gib mir mein Sohn dein Herz. Gott bittet uns ja, dass wir ihm unser Herz geben. Haben wir unser Herz ganz dem Herrn Jesus geschenkt? Wenn dies geschehen ist, dann werden wir auch unseren Blick ganz auf das Licht Jesus Christus werfen. Dieser Aufblick hat ja dann eine totale Verwandlung zur Folge. Wir werden in sein Bild verwandelt, wenn wir ihn anschauen. Das ungeteilte Herz hat auch eine ganz große Verheißung. In 2. Chroniker 16, Vers 9 heißt es, denn des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Die vollkommene und ungeteilte Ausrichtung auf den Herrn bewirkt, dass der Herr uns treu beisteht und die Auswirkungen des Gottanschauens sind absolut einmalig. Der Herr steht uns treu bei. Zweitens, wir werden in sein Bild verwandelt und darum wird auch der ganze Leib Licht sein. Das Herz wird ruhig und gelassen. Drittens, viertens, man weiß sich in Sicherheit und ist vollkommen geborgen. Und fünftens, wer Jesus anschaut, kann alle Probleme überwinden. Wenn wir Jesus vor Augen haben, können wir alle Probleme überwinden. So wie Petrus, der im Blick auf Jesus sogar über das Wasser gehen konnte. Natürlich, der Herr hat ihn gerufen. Das ist ganz wichtig. Ja? Zuerst muss der Herr rufen. Und wenn wir von ihm gerufen werden und dann übers Wasser gehen, im übertragenen Sinn, dann werden wir übers Wasser gehen können. Es war ja dann so, dass eine große Welle kam. Petrus hat Jesus vor Augen, dann sieht er plötzlich die Welle. Da kommt eine Welle und dann sinkt er. Er hat die falsche Blickrichtung. Auch Hiob hatte vermutlich ein ungeteiltes Auge, als er schrieb, einen Bund habe ich mit meinen Augen geschlossen. Wie hätte ich da eine Jungfrau lüstern anblicken sollen? Hiob war auf seinen Gott ausgerichtet, dass er mit seinen Augen, so sehr auf Gott ausgerichtet, dass er mit seinen Augen einen Bund, respektive eine Vereinbarung schloss. Hiob wollte nicht Dinge anschauen,
die seine Gedankenwelt verunreinigte. Er sah die Gefahr, in Gedanken einen Ehebruch zu begehen, und deshalb schloss er mit seinen Augen einen Bund. Jesus sagt ja, wenn ein Mann eine Frau anschaut und sie begehrt, das ist eben das lüsterne Anschauen, dass er dann im Herzen Ehebruch begangen hat. Und um diese Gefahr wusste Hiob und deshalb hat er diesen Bund gemacht. Wie aber hat er den Bund umgesetzt oder dieses Vorhaben? Wendete er jedes Mal sein Gesicht weg, wenn dann eine Frau vor ihm stand? Oder gab es damals auch diese Burkas, so dass er keine Jungfrau anschauen musste? Offensichtlich bestand für Hiob die Möglichkeit, eine Frau lüstern anzuschauen. Diese Möglichkeit bestand. Was er darauf schließen lässt, dass es damals keine oder nur vereinzelte Burkas gab. Was es sicher gab, denke ich, waren diese Schleier, aber meistens sah man auch durch diese Schleier die Gesichtszüge. Ich glaube, Hiob kam mit Jungfrauen in Kontakt und ich glaube auch, dass er sie angeschaut hat. Aber er hat sie nicht lüstern angeschaut, das heißt ohne einen ehebrecherischen Gedanken. Wie aber kann so etwas sein? Es kam einmal ein junger Mann in die Seelsorge zu einem Bruder und er hat gesagt, ich habe einfach das Problem, da sehe ich eine junge, schöne Frau und dann gehen mit mir die Gedanken total über. Ich komme damit nicht klar. Und dann hat dieser Ratgeber hat ihm dann gesagt, du, wenn du eine schöne Frau siehst, dann schau sie an und dann schaust du sie nochmal an und dann dankst du mal Gott dafür, wie schön er die Menschen gemacht hat. Und dann segne diese junge Frau im Namen Jesu. Segne sie. Segne sie. Denn sehr schöne Frauen haben es nicht leichter, einen wirklich guten Mann zu finden. Und sie haben oft auch das Problem, zu sehr auf ihr Aussehen zu vertrauen, statt auf Gott, auf den Geber aller guten Gaben. Wenn man eine schöne Frau im Namen Jesu segnet, dann wünscht man ihr das Beste aus der Sicht Gottes und keinen Ehebruch, der sie dann ins Unglück stürzt. Wer einen schönen Menschen segnet, steht viel weniger in Gefahr, diesen lüstern anzuschauen. Das gilt natürlich auch für junge Frauen, die einen schönen jungen Mann sehen, ja. Manchmal ist es ja auch bei älteren Frauen oder bei älteren Männern noch so, ja. Er überwindet das Böse mit dem Guten. Wenn man jemand lüstern anschaut und sagt, ich möchte mit dem ins Bett, dann ist das ja was Böses. Und wenn ich dann den entsprechenden Person segne, dann überwinde ich das Böse mit dem Guten. Ein Auge, das ganz auf das Licht Jesus Christus ausgerichtet ist, erleuchtet den ganzen Leib. Und dabei stellt sich natürlich die Frage, was Jesus damit genau gemeint hat. Ist damit unser irdischer Leib gemeint oder sprach Jesus hier von einem geistlichen Leib? Der lichte Leib ist auf jeden Fall ein Leib, der mit göttlichem Licht erfüllt ist. Das Licht steht ja in einem engen Zusammenhang auch mit dem Leben. Und so schreibt Johannes in seinem Evangelium, Johannes 1, Vers 4, in ihm, in Christus, war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Also Licht und Leben, das hängt ganz stark zusammen. Eine Eigenschaft des göttlichen Lebens ist die Tatsache, dass es voll Licht ist. Durch das Licht wiederum macht alles sichtbar. Wer im Licht steht, steht auch in der Wahrheit. Und wer in der Wahrheit steht, gibt nicht mehr vor, etwas anderes zu sein, als er wirklich ist. Wir haben gestern Abend gehört von diesem Totschläger, diesem ehemaligen Skinhead, der ja heute das Evangelium predigt. Das ist einer, der etwas ganz, ganz Schlimmes gemacht hat, aber er ist zur Wahrheit durchgedrungen, insofern, dass er gesagt hat, jawohl, ich bin ein verlorener Sünder. Ich bin vollständig auf die Gnade Gottes angewiesen und der Herr ist ihm begegnet und er hat gemerkt, ich bekomme diese wunderbare Gnade Gottes, ich bekomme sie. Weil er ganz dazu gestehen, solange wir verdrängen, dass wir verlorene Menschen sind, solange wir verdrängen, dass wir Sünder sind, solange sind wir auch nicht ganz im Licht und solange können wir auch nicht ganz Licht werden. Wer in der Wahrheit ist, geht nicht mehr vor, etwas anderes zu sein, als er ist. Wer im Licht und somit in der Wahrheit steht, bekennt ganz klar, dass er ein begnadeter Sünder ist. Wer im göttlichen Licht, wer mit göttlichem Licht erfüllt ist, weiß, dass er nicht besser als andere Menschen ist, aber er weiß auch, dass er von Gott in seiner Gnade beschenkt ist. Das Auge, das in das göttliche Licht schaut, erkennt seine absolute Verlorenheit und gleichzeitig darf es aber auch im Lichte Gottes sehen, dass er sich unser erbarmt. Das Auge erkennt, aus mir selbst bin ich ein Nichts, aus mir selbst bin ich ein unnützer Sklave, aber durch die Gnade Gottes darf ich ein Sohn Gottes sein. Das ist ja das enorme Spannungsfeld, in dem wir leben. Jesus sagt ja in Lukas 17, Vers 10, dass wir eigentlich unnütze Sklaven sind. Und ein Sklave ist ja, war damals wie heute eigentlich die unterste Schicht eines Menschen. Ja, und wenn man ein unnützer Sklave ist, dann ist man noch schlimmer als ein Sklave. Dann ist man nämlich total unnütz. Und das ist das Unterste, was es gibt. Und als solche sollen wir uns von Natur aus sehen. Und gleichzeitig hat uns Gott in die höchste Identität hineinversetzt, die es überhaupt gibt. Nämlich wir dürfen durch den Geist Gottes Söhne Gottes sein. In diesem Spannungsfeld leben wir. Ja. Wir dürfen durch die Gnade Gottes Söhne Gottes sein. Es gibt keine höhere Identität, als ein Sohn Gottes zu sein. Ein amerikanischer Präsident ist nichts dagegen. Ich weiß, was ich sage. Und gleichzeitig sind wir unnütze Knechte, was unser altes Wesen betrifft. Und so sollen wir uns auch sehen und in Demut jeden Menschen höher achten als uns selber. Gleichzeitig wissend, durch die Gnade Gottes darf ich ein Sohn Gottes sein. Als Jesaja in den Himmel schauen durfte, erkannte er augenblicklich seine Nichtigkeit. Da sprach ich, wehe mir, denn ich bin verloren, denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Heerscharen gesehen. Da flog einer der Seraphim, ein ranghoher Engelfürst, zu mir, und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte damit meinen Mund. Oh, oh, eigentlich müsste das wehtun. Und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt, so ist deine Schuld gewichen und deine Sünde gesühnt. Die Liebe ist ein Feuer, eine Glut, die alles verbrennt, was nicht Liebe ist. Jesaja sah plötzlich, dass er total elend ist. Das ist ja ein vorbildlicher Prophet. Wir lesen von Jesaja nichts Negatives. Der sah plötzlich, ich bin total verloren. Oder als Hiob die Herrlichkeit Gottes oder seinen Gott gesehen hat, hat er gesagt, Ich habe unnütze Dinge gesagt und ich verwerfe mein Reden in Staub oder mein Geschwätz verwerfe ich. Also jetzt habe ich dich gesehen, obwohl Hiob war ja so ein vorbildlicher Mensch. Wir kennen wahrscheinlich keinen vorbildlichen Menschen, der auf Erden gewandelt hat. Und dieser Mann im Angesicht Gottes ist ja plötzlich einfach ein Nichts. Aber Gott gibt uns die Ehre, seine Kinder und Söhne zu sein. Wer kann das verstehen?
Nur die feurige Glut der Liebe Gottes kann uns wirklich reinigen. Nicht zuletzt deshalb lesen wir im Lied der Lieder: Lege mich wie ein Siegel an dein Herz, wie ein Siegel an deinen Arm. Denn stark wie der Tod ist die Liebe, hart wie der Scheol die Leidenschaft. Ihre Gluten sind Feuergluten, eine Flamme, ja, mächtige Wasser sind nicht in der Lage, die Liebe auszulöschen, und Ströme schwemmen sie nicht fort. Wenn einer den ganzen Besitz seines Hauses, sein ganzes Vermögen, seine ganze erbrachte Leistung, alles, was er gemacht hat und erreicht hat, wenn einer das alles geben würde für die Liebe, man würde ihn nur verachten. Warum? Weil dieser Mann nicht erkannt hat, was die Liebe wert ist. Die Liebe kann mit gar nichts Materiellem oder mit gar keiner Leistung verglichen werden. Unmöglich! Ein klares Auge, das heißt ein Auge, das nur auf das Licht ausgerichtet ist, erleuchtet den Leib, so dass alles offenbar wird. Gleichzeitig wird aber auch alles gereinigt. Darum schreibt Johannes in 1. Johannes 1,9: Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wer seine Sünden nicht mehr verbirgt, sondern sie bekennt und ans Licht bringt, erfährt Vergebung und Reinigung. Und durch das ungeteilte Auge wird der ganze Leib Licht. Infolgedessen wird auch der Leib mit göttlichem Leben erfüllt. Grundsätzlich gehe ich davon aus, dass durch das ununterbrochene Anschauen unseres Herrn Jesus Christus in erster Linie unser inwendig neuer Mensch immer mehr Licht wird, also dieser unsichtbare Mensch, weil er sich immer mehr vom Licht und vom Leben des Herrn füllen lässt. Vermutlich wird durch das ungeteilte Auge des Herzens der geistliche Leib voll göttlichen Lichts. Ich möchte an dieser Stelle aber auch unseren irdischen Leib nicht ganz ausklammern. Ein christuszentriertes Leben wirkt sich auch positiv auf den irdischen Leib aus. Und wer mit Heiligem Geist erfüllt ist, hat Vergebung, er erlebt den göttlichen Frieden und erfährt durch das Gottesvertrauen auch eine ganz tiefe Gelassenheit. Und das wirkt sich positiv auf den irdischen Leib aus. Immer wieder kommt es auch dadurch zu körperlichen Heilung, vor allem wenn eine Krankheit infolge einer Sünde da ist. Trotzdem wäre die Annahme, dass ein christuszentriertes Leben immer auch ein bleibendes körperliches Wohlbefinden zur Folge hat, völlig verfehlt. Das ist ja das, was die Charismatiker immer sagen. Du musst nur recht glauben und dann nachher wirst du von allen körperlichen Krankheiten geheilt. Der gesamte Kontext der Bibel macht unmissverständlich deutlich, dass wir immer wieder auch mit körperlichen und seelischen Beschwerden konfrontiert werden. David litt zeitweise an Depressionen. Das kann man ganz besonders dann erkennen, wenn man seine Psalmen genauer unter die Lupe nimmt, zum Beispiel Psalm 13 oder Psalm 22. Paulus hatte einen Stachel im Fleisch, der ihm sehr viel Schmerzen zubereitete, und Elisa starb an einer Krankheit. Der Gegensatz zum ungeteilten Auge ist das böse Auge. Es versucht anfänglich vielleicht auch Gott zu dienen, aber gleichzeitig will es auch dem Mammon dienen. Und dadurch kommt dieses Auge oder dieses Herz in die Klauen des Mammon. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn du das Licht, das in dir ist, wenn das Licht Finsternis ist, wie groß die Finsternis. Das griechische Wort, das hier mit böse übersetzt wird, lautet Poneros und leitet sich von Ponos ab. Ponos beinhaltet Pein, Mühe, Schmerz. In Ponos ist aber auch das Wort Penes enthalten. Dies wiederum beinhaltet ein arm und bedürftig sein. In diesem Zustand muss man zum Beispiel für Tagegeld schuften. Das beinhaltet dieses böse Auge.
Das böse Auge ist ein Auge, das nicht auf Gott schaut, und dadurch hat der Mensch kein gesundes Gottvertrauen. Die Folge davon ist Armut. Ich denke nicht nur an materielle Armut. Vor allem haben wir hier in Deutschland, in der Schweiz, haben wir ja eigentlich kaum oder nicht viel materielle Armut. Praktisch jeder hat ein Dach über dem Kopf, hat genügend Kleidung und Nahrung, und das ist ja das, was uns der Herr zugesagt hat, also Kleidung und Nahrung, nicht das Dach über dem Kopf. Auch materiell reiche Leute können völlig arm sein. Diese Person schuftet für ein Tagegeld und leidet Pein, weil es denkt, nur auf sich selbst vertrauen zu können. Man sieht den Geber der guten Gaben, diesen Gott sieht man nicht und ist dadurch in der Finsternis. Ein solches Herz denkt, es kommt nur auf mich an. Wenn ich nicht für mich sorge, dann sorgt für mich niemand. Dieses Wissen ist ein Pseudowissen. Und dieses Pseudowissen flüstert uns der Mammon, der Geldgötze, ein. Solange wir von diesem Pseudowissen geprägt sind, solange werden wir dem Mammon dienen und solange wird auch unser Leib finster sein. Ein vom Unglauben geprägtes Herzensauge sieht das wahre Licht Jesus Christus nicht und wandert deshalb auch in der Finsternis. Der Leib ist dadurch auch finster. Die Sorgen und der daraus immer stärkende, zunehmende Egoismus breiten sich dann in unserer Seele aus wie ein Krebsgeschwür. Es entsteht eine Bitterkeit, es entsteht oft Neid und Missgunst. Und diese Dinge bewirken dann eine Unversöhnlichkeit, man versöhnt sich nicht mehr mit den Menschen, man vergibt den Menschen nicht mehr und wenn man den Menschen nicht mehr vergibt, dann macht man seine eigene Seele krank und letztlich dann auch den Leib. Viele körperliche Krankheiten, aber nicht alle, sind auf eine kranke Seele zurückzuführen. Wir müssen aber auch wissen, dass nicht jeder kranke Körper auch eine kranke Seele hat. Elisa hatte einen kranken Körper, aber keine kranke Seele. Wenn es um Leiden geht, dann ist es sehr wichtig, dass wir die unterschiedlichen Leidensarten erkennen. Das Strafleiden, das Erziehungsleiden, das Bewahrungsleiden, das Verherrlichungsleiden, das priesterliche Leiden und so weiter. Da gibt es ganz unterschiedliche Leiden. Und wenn andere Menschen mit Leiden konfrontiert werden, dann kann es sein, dass dieser Mensch dieses Leiden hat, weil es ein Bewahrungsleiden ist. Paulus wurde von einem Engel Satans geschlagen, damit er sich nicht überhebt. Mit anderen Worten, das Schlagen eines Satansengels war ein Bewahrungsleiden. Und dieses Bewahrungsleiden konnte Paulus durch Gebet nicht entfernen. Wenn aber jemand krank im Bett liegt, weil er ganz bewusst an der Sünde festhält und die Sünde noch rechtfertigt, dann leidet er wegen der Sünde. Und wenn er umkehrt von seiner Sünde, dann wird er in der Regel gesund. Wenn unsere Mitmenschen leiden und wir ihnen helfen möchten, dann brauchen wir Weisheit und in etlichen Fällen auch die prophetische Gabe, um zu erkennen, um welche Art von Leiden es sich handelt. Erst wenn man erkannt hat, um welche Art des Leidens sich handelt, weiß man auch, für was man beten soll. Es gibt nichts Besseres für uns als der ungeteilte Blick auf Jesus. Wer ihn anschaut, wird in sein Bild verwandelt und kommt vollständig zur Ruhe. Durch den Blick auf ihn werden wir ganz heil. Auch wenn dieses irdische Zelt, dieser irdische Leib abgebrochen wird, dann haben wir nämlich einen Leib, eine Behausung aus dem Himmel, einen neuen Leib, und dann werden wir nach Geist, Seele und Leib vollständig heil sein. Ich schließe mit dem Wort aus 2. Korinther 5, 1 bis 5. Denn wir wissen, dass wenn unser irdisches Zelthaus zerstört wird, dieser Leib hier, wir einen Bau von Gott haben, ein nicht mit Händen gemachtes, ewiges Haus in den Himmeln. Denn in diesem freilich seufzen wir und sehnen uns danach, mit unserer Behausung aus dem Himmel überkleidet zu werden, insofern wir ja bekleidet nicht nackt erfunden werden. Denn wir freilich, die in dem Zelt sind, seufzen beschwert. Wir seufzen, weil wir die Schwachheit, den Schmerz spüren, weil wir nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, damit das Sterbliche verschlungen werde vom Leben. Der uns aber eben hierzu bereitet hat, ist Gott, der uns das Unterpfand des Geistes gegeben hat. Ich möchte noch beten. Treuer himmlischer Vater, wir danken dir, dass du der Gott bist, der uns das Auge gegeben hat. Ich danke dir, dass wir ein Auge haben dürfen, mit dem wir die wunderbare Schöpfung erkennen dürfen. Die Vielfalt der Formen und Farben und Proportionen. Was aber noch kostbarer ist, dass du uns ein inneres Auge geschenkt hast, ein Herzensauge, und dass du das Herzensauge aufgetan hast, dass wir dich in deiner Liebe, Gnade und Barmherzigkeit erkennen dürfen. Dafür wollen wir dir ganz herzlich danken und ich bitte dich, dass du jetzt jedes Einzelne hier in diesem Raum ganz besonders segnest und ich möchte dich bitten, dass du jedes einfach anrührst und jedem deinen wunderbaren Frieden schenkst. Amen. Amen.